Sie haben angefangen, dass Sie sich so gefreut haben über die Einladung hierher. Mir geht es genauso. Irgendwas koppelt zurück. Und es hat mehrere Gründe. Und ein Grund ist tatsächlich, dass im Augenblick jedes Treffen, wo sich reale Menschen real in einem Raum begegnen können, irgendwie ein Geschenk ist. Nach 2 Jahren, wo das alles doch sehr, sehr schwierig war. Und zum anderen habe ich mich darüber gefreut, weil ich es großartig finde, dass Menschen wie Sie viel Zeit und Kraft investieren, um ihre Gemeinden und unsere Kirche voranzubringen, mitzuarbeiten und zu dienen. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie heute einen wunderschönen freien Tag zur Verfügung stellen, um sich diesem Thema zu widmen. Man hätte ja auch anderes tun können, einen Ausflug in den Garten gehen oder sich intensiv auf den 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison vorzubereiten. Ich möchte übrigens bemerken, dass ich Bielefelder bin und dass Leipzig sich heute in Bielefeld eine tüchtige Niederlage abholen wird. Ansonsten finde ich Leipzig ja klasse, aber heute mal nicht. So. Mission ist unser Thema. Und Mission, das muss ich nicht lange erörtern, hat keine gute Presse. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen vorne. Es ist ein sowohl geschichtliches wie aktuelles Beispiel. Ein Bild des Malers Moritz Daniel Oppenheim, der lebte im 19. Jahrhundert. Oppenheim zeigt hier eine Begegnung des großen jüdischen Philosophen Moses Mendelssohn, den sieht man am Tisch rechts, mit dem Schweizer Pfarrer Johann Caspar Lahrvater. Im Hintergrund steht der noch berühmtere Gottfried Ephraim Lessing. Während der Tee serviert wird, soll, so geht die Geschichte, der Pfarrer Lahrvater versucht haben, Mendelssohn dazu zu bringen, den christlichen Glauben entweder zu widerlegen oder aber zu konvertieren, also Christ zu werden. Ein vehementer Missionsversuch. Mendelssohn, der Philosoph, wehrt sich und beruft sich auf die Religionsfreiheit. Man sieht rechts den Lahrvater, der schon in Haltung und Gestus ausgesprochen offensiv ist, und links den nachdenklichen jüdischen Gelehrten, der sich nicht missionieren lässt. Die Sympathien des Malers sind verteilt. Lessing schaut missbilligend zu. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckte dieses Bild in dieser Woche ab aus Anlass einer Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin. Und der Journalist zeigt wenig Verständnis für das, was er Lahrvaters pietistischen Missionseifer nennt. Mission hat keine gute Presse. Ist sie nicht übergriffig? Ist sie nicht mindestens respektlos gegenüber dem Glauben und der Weltanschauung der anderen? Sollte man es nicht lieber mit dem Zeitgenossen der drei auf dem Bild halten und mit Preußenkönig Friedrich dem Großen jeden nach seiner Fasson selig werden lassen? Wenn ich aber den Titel deute, den Sie mir heute für den Vortrag gegeben haben, dann signalisiert mir das Fragezeichen im Titel tatsächlich Zurückhaltung gegenüber Mission. Der Titel als Ganzer aber noch andere Gründe für diese Zurückhaltung. Das auch noch. Wer so redet, hat in der Regel schon genug Arbeit und Ärger und wenig Neigung, sich noch etwas zuzumuten. Er hat vielleicht schon einiges einstecken müssen und dann kommt noch was obendrauf. Ihm ist vielleicht manches misslungen, aber nicht genug. Es passiert, man sieht es hier bei der Maus, ein weiteres Malheur. Und darum möchte ich in meinem ersten von 3 Abschnitten versuchen, dieser Stimmung etwas nachzuspüren. Warum denn Mission? Woher rührt unsere Zurückhaltung? Auch das noch. Wer könnte auf die Anregung, zum Beispiel Mission ein Jahr lang zu erproben, so reagieren? Am besten trifft es wohl die Stimmung unter aktiven Gemeindegliedern, ehrenamtlich Aktiven, hauptamtlich Mitarbeitenden und Pfarrpersonen, wenn wir sagen, Es ist die erschöpfte Kirche, die hier seufzend fragt, das auch noch. Schauen wir näher hin, dann kommen Gründe für diese Erschöpfung in den Blick. Gründe, die mir seit Jahren bei Begegnungen mit Pfarrerinnen und Pfarrern, aber auch mit Mitarbeitenden, Ältesten und aktiven Ehrenamtlichen immer wieder begegnen. Die einen sagen, wir sind müde nach all den und in all den Strukturreformen, die kein Ende nehmen wollen. Es ermüdet, den Rückbau des kirchlichen Lebens organisieren zu müssen. Es schmerzt, wenn es immer nur eine Richtung zu geben scheint, immer weniger, kleiner, schwächer. Es überfordert uns, dass der Schrumpfung der Mittel und Menschen immer nur die Dehnung unserer Zuständigkeiten entspricht. Wie sollen wir das schaffen, den Gemeinden und den Menschen zukommen zu lassen, was sie brauchen? Und jetzt auch noch Mission. Wir sind erschöpft. Andere sagen, ja, aber wir sind obendrein verunsichert durch den Verlust des Vertrauens zur Kirche und den Verlust an Ansehen des christlichen Glaubens. Nicht nur im Osten, auch im Westen kommen die meisten offenbar sehr gut klar, ohne ein religiöses Fundament ihres Lebens. Der Atheismus aus DDR-Zeiten erweist sich als robust und dauerhaft. Die Richtung scheint klar. Wir driften als Gesellschaft in Richtung eines säkular orientierten Gemeinwesens. Das halten auch unsere Missionsbemühungen nicht auf. Wir sehen kaum offene Türen für das Zeugnis vom Evangelium. Wir scheuen uns auch ein bisschen, andere einzuladen in die Kirche und zum Glauben. Wir sind sehr in der Defensive. Da stimmen die Dritten ein. Wir haben es doch schon versucht. Mit traditionellen und mit innovativen Mitteln. Zeltevangelisation und Glaubenskurs, alternativer Gottesdienst und Jugendfreizeit. Und wenn wir ehrlich sind, kamen häufig die, die immer kommen. Kaum jemand kam neu hinzu. Und auch unsere traditionellen Kontakte, die früher ganz gut funktionierten, klappen nicht mehr wie früher. Keineswegs werden alle oder auch nur die meisten evangelischen Babys auch evangelisch getauft. Oder alle und wenigstens die meisten evangelisch Verstorbenen auch kirchlich bestattet. Unsere Reichweite scheint sehr begrenzt und wir sind nicht furchtbar erfolgreich. Ob dann die Vierten sich noch tatsächlich äußern, weiß ich nicht, aber manchmal hört man auch das. Mehr so abends, nach den Veranstaltungen. Wissen Sie, auch mein Glaube hat gelitten in diesen Jahren. Theologisch gesprochen, die Anfechtungen nehmen zu. Es ist nicht einfach, am Glauben fröhlich festzuhalten, wenn die Menschen um uns herum diesen Glauben nicht teilen, ihn vielleicht aktiv ablehnen und sich so gar nicht dafür interessieren, was doch unserem Leben Trost und Halt gibt. Und wen ficht es nicht an, dass wir auch in den großen Dingen dieser Welt gerade von einer Krise in die nächste stürzen? Wo ist Gottes Liebe in Zeichen von Seuche, Teuerung und Krieg? Und was hilft es denn, gerade jetzt am Vertrauen zu Gott festzuhalten? Was hätten wir denn anderen mitzuteilen? Wir sind doch selbst angefochten. Jetzt auch noch Mission? Das alles erleben wir. Wir reden also über Mission, nicht in Zeiten vitaler, geistlicher Gesundheit, sozusagen einer kraftstrotzenden Kirche. Wir sind eher angeschlagen, müde und verunsichert. Die inneren und äußeren Rahmenbedingungen sind schwierig. Unsere Kraft ist kleiner, als uns lieb ist, und unser Mut auch. Und mein Vortrag wird jetzt nicht der Versuch, Ihnen das alles auszureden. Ich kann nicht so tun, als ob das nicht ins Gewicht fiele. Vor allem kann ich Ihnen nicht versprechen, dass Mission die Antwort auf alle Fragen ist oder dass es nur etwas mehr Engagement und ein bisschen mehr Anstrengung braucht, damit alles wieder wird wie früher. Wenn denn früher wirklich alles so viel besser war. Dazu nur drei Anmerkungen. Wir haben gut 1000 Pfarrerinnen und Pfarrer in Mitteldeutschland und in Hannover befragt, um herauszufinden, wie gefährdet sie sind, an einem Burnout zu erkranken. Unsere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass etwa ein Drittel der Befragten als Risikogruppe zu betrachten ist. Wir haben gefragt, woran liegt es denn? Und das Ergebnis war, der Haupttreiber der Überlastung ist die Verdichtung der Arbeit, die schiere Menge der Anforderungen, die eine Art Überflutung erzeugen und alles andere im Leben an den Rand drängen. Und wir hören immer häufiger auch von anderen kirchlich aktiven Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen, dass es einfach zu viel wird. Eine zweite Bemerkung: Wir glauben am Greifswalder Institut nicht, dass Mission ein Mittel zur schlichten Trendumkehr ist. Die Schrumpfung der Kirche hat auch etwas mit Demografie, mit Bevölkerungsentwicklung zu tun, gegen die auch kein missionarisches Kraut gewachsen ist. Dazu kommt das stark säkular bestimmte Lebensgefühl. Und das trifft gerade die, deren Bindung an Kirche und Glauben sowieso eher schwach ausgeprägt ist. Man sieht das sehr schlecht hier auf dem Bild. Man sieht hier die Mehrheitskultur, wo es normal wird, nicht Christ zu sein. Das ist die kulturelle Normalität, nicht Christ zu sein. Und diese kulturelle Mehrheit übt nun jetzt nicht einen gewaltsamen, aber doch einen ganz sublimen Druck aus auf die, die noch glauben. Und dieser Druck trifft am härtesten die am Rand der Kirche, weniger die überzeugte und engagierte Mitte. Das heißt, sie geben irgendwann dem Trend der Mehrheit nach und kappen auch noch die letzten Bande. Das heißt, die Abbrüche werden nach menschlichem Ermessen weitergehen. Unter dem Strich ist unsere Kirche definitiv auf dem Weg in die Minderheit. Im Osten weiß man das schon länger und im Westen dämmert allmählich die Einsicht. Minderheit ist aber kein Untergang, aber Minderheit ist gewöhnungsbedürftig. Unsere Stellung ändert sich. Vielleicht ist es aber auch ehrlicher, in einer kleineren Kirche zu leben, deren Glieder bewusst dazugehören, als zu denken, dass ja eigentlich alle zu uns gehören. Die Kirche war in ihren Anfängen eine kleine Minderheit und als solche leidenschaftlich missionarisch. Und das gilt bis heute in vielen Gegenden der Welt. Dritte Anmerkung: Wir sehen auch, dass die Reichweite unserer missionarischen Bemühungen begrenzt ist. Wir haben das erforscht, zum Beispiel, wer kommt eigentlich zu Glaubenskursen, wenn die angeboten werden. Es sind in der Tat eher die, die auch sonst aktiv in den Gemeinden mitwirken und die, die noch eine gewisse Bindung an Glauben und Kirche haben. Es sind viel weniger als erhofft die, die gänzlich kirchenfern sind. Wir ziehen daraus aber nicht eine Folgerung, die manche ziehen, dass diese ganzen missionarischen Bemühungen ja sowieso nichts bringen. Wir wussten doch, dass das alles nichts bringt. Das sagen wir nicht. Etwa 30%, auch das sieht man leider nicht sehr gut, wäre so rechts oben, etwa 30% der Teilnehmer an Kursen zum Glauben, wie etwa Alpha, Spur 8 oder Emmaus, hatten vorher kaum oder keinen Kontakt zu christlicher Gemeinschaft. Man kann jetzt sagen, boah, nur 30%. Man kann aber auch sagen, immerhin, 30%. Eine erste Schlussfolgerung. Offenbar überzeugen wir manche, aber nicht alle. Wir gewinnen nicht Massen, aber Einzelne, einen nach dem anderen. So wie Jesus einen nach dem anderen in die Nachfolge rief. So wie es im Gleichnis vom verlorenen Schaf heißt, über einen, der gefunden wurde, herrscht Freude bei Gott. Wir können sagen, das ist eine Möglichkeit, könnten wir, früher gehörten sie doch alle zu uns, alle waren irgendwie in der Kirche und jetzt werden wir immer weniger. Das ist ein möglicher Blickwinkel. Ich würde ganz vorsichtig mal fragen, gehörten sie früher wirklich alle zu uns, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich? Ich könnte das für meine Familie, wo man doch noch Mitglied der evangelischen Kirche war, so nicht behaupten. Ich empfehle einen anderen Blickwinkel. Unsere kleine Gemeinde am Ort ruft zum Glauben. Und jeder, der sich gewinnen lässt, jeder Erwachsene, in dessen Leben sich noch einmal eine Tür für den Glauben öffnet, jedes Kind, das wir taufen, jeder Konfirmand, der nicht gleich wegläuft, jeder, der nach einem Glaubenskurs Christ wird, ist ein gewonnener Mensch, einer mehr, eine zusätzlich. Demografisch gesehen werden wir altern und schrumpfen. Missionarisch betrachtet teilen wir die Freude Gottes an jedem, der gefunden wurde und sind tatsächlich gewachsen. Zweite Schlussfolgerung. Wir sind im Blick auf all unsere missionarischen Bemühungen Suchende. Jede gute Idee sollte uns willkommen sein, so wie Sie es, herzlichen Glückwunsch dazu, im Jahr der Erprobung gemacht haben. Wir sind Suchende und wer etwas probiert, verdient unsere Unterstützung und unser Gebet. Vielleicht tut sich ja eine Tür auf, vielleicht auch nicht, vielleicht lernen wir alle etwas daraus. Scheitert der Versuch, haben wir doch mindestens wieder etwas gelernt. Und dann danken wir denen, die es gewagt haben, muntern sie auf, lernen mit ihnen zusammen und versuchen es wieder aufs Neue. Niemand hat uns je versprochen, dass es einfach werden würde. Und wir von einem Erfolgserlebnis zum anderen, Sie haben es über den Paulus gesagt, so auf Erfolgswellen dahin spazieren. Vieles davon fand ich bei meiner Vorbereitung wieder bei der Idee des Jahres der Erprobung hier im Kirchenbezirk. Vor allem diese Haltung, Ideen wertschätzen, die Stärken, die etwas erproben, sich über Gelingendes freuen und aus Scheitern lernen. Zweiter Abschnitt. Warum denn trotzdem Mission? Ein paar menschliche Gründe für Mission. Nun könnten Sie fragen, nach dieser Diagnose, was Sie eigentlich von diesem Tag und von meinem Vortrag zu erwarten haben. Was haben Sie davon für Ihre persönliche Sicht der Dinge, für Ihren Dienst daheim in der Gemeinde, für unsere Kirche? Das erste ist sicher Anerkennung. Anerkennung im doppelten Sinne. Ja, es ist nicht zu bestreiten, dass wir auch kirchlich in ungemütlichen und herausfordernden Zeiten leben. Es ist anzuerkennen und auszusprechen, dass es oft viel ist, zu viel, was da verlangt wird. Die Lasten sind groß, oft zu groß, auch für Ehrenamtliche. Und anstatt ihnen zu sagen, was sie alles auch noch tun sollen, gilt es anzuerkennen, dankbar anzuerkennen, was sie in den Gemeinden, Werken und Diensten und in unserer Kirche insgesamt treu und mit großem Einsatz von Kraft, Zeit und Liebe tun. Es ist nicht meine Aufgabe, weil der Herr selbst sagt, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Erst dann können wir darüber nachdenken, ob Mission denn etwas beitragen könnte, und zwar etwas, das nicht nur ein auch das noch wäre, nicht nur eine zusätzliche Last, vielleicht aber etwas Nötiges, unter Umständen sogar etwas Belebendes. Und ich beginne mit diesem Abschnitt erstmal ganz menschlich, also mit ein paar Hinweisen, die jetzt nicht den allerhöchsten theologischen Anspruch erheben, vielleicht aber hilfreich sind. Dabei verstehe ich jetzt erst einmal Mission in einem ganz schlichten Sinn. Was ist das? Überzeugen und gewinnen wollen. Mission ist dann, Sie sehen es vorne, das Bemühen von Einzelnen und Gemeinschaften, Menschen, die noch fern von christlicher Gemeinschaft sind, vom christlichen Glauben zu überzeugen und für die Gemeinschaft der Glaubenden zu gewinnen. Es sind auch hier vier kurze Anläufe, mit denen ich zeigen möchte, warum es sinnvoll ist, Mission in diesem ersten Sinn zu erwägen und einzuüben. Mein erster Grund: Schon früher wurde eigentlich niemand ohne Mission Christ. Dabei denke ich nicht an spektakuläre Bekehrungserfahrungen, die es gibt. Ich denke an eine ganz schlichte Frage, die Sie mal gerade für einen Moment im Kopf selber überlegen können. Durch wessen Mission wurden Sie Christ? Wer hat Ihnen den Glauben ans Herz gelegt, plausibel gemacht, vorgelebt? Wer hat Sie gewonnen? Die Eltern? Die Oma? Die Pfarrerin? Ein Gemeindepädagoge? Der Religionslehrer? Ein Freund in der Schule? Ein Prediger? Es geschieht doch nie von selbst. Der Glaube kommt zu uns von Gott, aber er fällt nicht vom Himmel. In der Regel sind es Menschen, die uns überzeugen. Menschen, denen es aus irgendeinem Grund wichtig war, mit uns zu teilen, was ihnen heilig ist. Uns zu überzeugen und uns zu zeigen, wie das geht, Glauben. Glaube ist so gesehen immer ein Ergebnis von Mission. Wenn das stimmt, haben wir heute ein Problem. Zweite Bemerkung. Denn häufig waren die Eltern und Großeltern unsere ersten Missionare. An ihnen konnte das kleine Kind ablesen, was es bedeutete, dass die großen Eltern einen größeren und gütigen Vater über sich verehren, lieben und suchen. Sie übten das Beten mit uns ein, lasen aus der Kinderbibel vor oder gingen mit uns zur Kirche. Ich sage das ein bisschen in der Vergangenheitsform, nicht weil es heute gar nicht mehr geschehe, aber weil es seltener geschieht. Und das hat massive Folgen. Immer weniger Kinder erleben es zu Hause, dass sie ganz selbstverständlich in die Praxis des Glaubens hineinwachsen. Im Ergebnis wird jede heranwachsende Generation ein bisschen distanzierter als die davor. Anders gesagt, je jünger die Menschen in unserer Kirche sind, desto ferner stehen sie dem Glauben und der Kirche. Wir kommen gar nicht umhin zu fragen, können wir mindestens evangelische Familien besser unterstützen und ihnen helfen, mit ihren Kindern zusammen den Glauben einzuüben? Und ich weiß, wie viel schon geschieht in kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit. Die dritte Beobachtung hat mit diesem Nachwuchsproblem zu tun. Es gibt oder gab einen mehr oder minder erfolgreichen Generationenvertrag, durch den mindestens so etwas wie eine christliche Prägung von den Alten auf die Jungen weitergereicht wurde. Andersherum gesagt, die Gemeinden lösten ihr Nachwuchsproblem familiär und pädagogisch. Die Kinder wurden getauft und im Glauben unterwiesen. Und auch wenn sie nicht aktive Gemeindeglieder wurden, nahmen sie eine gewisse Überzeugung und Bindung mit ins Leben. Diese pädagogische Lösung des Nachwuchsproblems funktioniert nicht mehr. Da ist irgendwie die Kette gerissen. Wenn immer mehr Menschen in Familien aufwachsen, in denen der Glaube schon seit Generationen keine Stimme mehr hat, dann hören sie in der Regel nichts oder jedenfalls nichts Gutes über den christlichen Glauben. Ich sage mal etwas formelhaft: Glaube kann dann nicht mehr als Tradition weitergegeben werden. Er wird zur persönlichen Wahl und Entscheidung. Er muss von Null auf kennengelernt und als Option für das eigene Leben ergriffen werden. Wir gehen, etwas hochgestochen gesagt, von einem Traditionschristentum zum Wahlchristentum über. Das sagt aber nichts anderes als, wir leben in einer grundlegend missionarischen Situation. Ist es uns wichtig, dass möglichst jeder Mensch die Chance bekommt, den Glauben an Jesus Christus kennenzulernen? Hoffen wir, dass die Menschen, mit denen wir verbunden sind, diesen Glauben auch ergreifen und sich zu eigen machen? Wünschen wir uns, dass es auch nach uns eine lebendige christliche Gemeinschaft gibt? Wenn Sie auf diese Fragen mit Ja antworten, dann ist das auch ein Ja zur missionarischen Berufung unserer Gemeinden. Dann müssen wir über die Grenzen hinweggehen, die Grenzen derer, die wir noch erreichen und für die wir noch zugänglich, interessant und wichtig sind. Grenzen zu überschreiten, ist das Wesen von Mission. Mein vierter Hinweis ist etwas anderer Art. Ich glaube, dass kleine missionarische Aufbrüche uns selbst im Glauben und als Gemeinschaft beleben. Es gibt eine Art positiver Rückkopplung. Gerade wenn wir uns nicht dauernd mit uns selbst beschäftigen, sondern uns anderen zuwenden, für sie da sind und uns und um sie mühen, leben wir auf. Wir denken nicht mehr nur an Strukturprobleme, die haben ihre Zeit. Wir wagen etwas Neues, wir unternehmen etwas, so ein Mikroabenteuer, wie es bei Ihnen heißt. Mir ging es dann oft so, wir kommen nach Hause, hundemüde und erschöpft, aber irgendwie auch erfrischt und froh. Ich sage es gleich nochmal etwas seriöser und theologischer, jetzt sage ich es mal etwas sozialwissenschaftlich. Es gibt eine Theorie des Wandels. Wie kommen erschöpfte Organisationen auf die Beine? Da gibt es zunächst etwas, was wir kennen, nämlich den Kreislauf der Trägheit. Wir erleben unsere Gemeinschaft eher als müde, unsere Bemühungen fruchten nicht wirklich, das Weiter-so klappt nicht, es gibt nur wenig Wirkung und das bestärkt unseren Eindruck, es läuft nicht gut. Daraus erwächst Frust. Frust aber kann mindestens auf Dauer zum Rückzug führen. Innerlich. Wir erwarten nicht mehr viel. Manche haben innerlich gekündigt, manchmal auch äußerlich. Und das verstärkt die erlebte Wirkungslosigkeit und das Erleben geringer Vitalität. Ehe wir jetzt ganz deprimiert werden, wechsle ich die Seite und die Farbe. Aus dem Frust kann auch etwas anderes erwachsen. Es gibt eine gesunde Unzufriedenheit. So geht es doch nicht weiter. Wie ginge es denn weiter? Keine Ahnung, wir könnten ja mal etwas riskieren, so ein Mikroabenteuer wagen, es anders machen, unsere Kräfte sammeln und Neues tun. Und wenn es gut geht, dann erleben wir tatsächlich so etwas wie Wirkung. Was wir tun, verpufft nicht einfach. Okay, es ist nicht die große Erweckung, aber wir selbst sind erfrischt. Menschen zeigen Interesse. Da ist einer dazugekommen. Wachsende Vitalität. Das erweckt dann etwas anderes, nämlich Lust statt Frust. Lust, es wieder zu versuchen, weiterzumachen, das nächste Mikroabenteuer zu wagen. So kommt vielleicht ein belebender Kreislauf in Gang. Eins fehlt noch. Nämlich, was können die tun, die nicht vor Ort arbeiten, aber für unsere Kirche Verantwortung tragen? Die kirchenleitenden Personen und Gremien auf mittlerer und oberer Ebene. Sie können, Superintendent und Oberlandeskirchenrat wissen das, nichts anordnen, was belebend sein soll. Man kann nichts anordnen. Aber ihr Einfluss ist anderer Art. Ich nehme mal den ungünstigeren Fall, der Gott sei Dank der geringere ist. Sie können alles missbilligen. Sie können rechtliche und bürokratische Hürden aufbauen und den Abenteurern das Leben schwer machen. Sie können sagen, es wird ja sowieso nichts. In solchen Fällen kann die kirchenleitende Skepsis zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Es wird so schwer, dass das Abenteuer tatsächlich scheitert. Haben wir doch gewusst. Was ich bei Ihnen in Sachsen und auch im benachbarten Mitteldeutschland seit einigen Jahren mit Freude stärker wahrnehme. Bei Superintendenten, Oberkirchenräten, Bischöfen ist etwas anderes. Leitung kann Aufbruch nicht anordnen, aber wer leitet, kann ermutigen, kann ausdrücklich gutheißen, kann Regelungen schlank halten, kann Freiräume entstehen lassen, Mut zum Experiment machen und bei der Auswertung des Erlebten helfen. Wenn Sie mir gefolgt sind bis jetzt, haben Sie gemerkt, dass ich nicht von Geld und Stellen geredet habe, überhaupt nicht. Geld und Stellen sind wichtig, keine Frage, aber dass Geld und Stellen alle Probleme lösen, na, das haben wir doch eigentlich schon relativ lange als nicht zutreffend erlebt. Vieles braucht zuerst Ermutigung und nicht zuerst Ressourcen. Wo es aber Unterstützung durch die Leitung gibt, verstärkt es den Eindruck, da geht was. Wir kommen ein Stück voran, wir erleben Vitalität. Ich glaube, dass bei allem, was wir tun müssen, um unsere Strukturen anzupassen, diese beiden Stellen entscheidend sind, damit wir bei allen Kürzungen eine vitale Glaubensgemeinschaft bleiben oder wieder werden. Nämlich missionarische Mikroabenteuer vor Ort oder in der Region und die Ermutigung und Unterstützung durch die, die Leitungsverantwortung tragen. Das waren meine menschlichen Gründe. Ich komme jetzt zum entscheidenden Punkt. Und ehe Sie sich fürchten, wir sind weit über die Hälfte. Also drittens, warum denn Mission, Gottes Mission als Herzstück unseres Glaubens? Ich werde das nicht lang und breit erörtern, keine Vorlesung halten über Mission in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern etwas sehr spitz sagen. Was wir bisher gesagt haben, hat nämlich einen Mangel. Es könnte sehr selbstbezüglich erscheinen. Geht es also bei der Mission vor allem um die Sicherung des kirchlichen Nachwuchses? Geht es um die Rekrutierung von Mitgliedern, aktiv Mitarbeitenden und kräftig Zahlenden? Dreht sich also bei der Mission alles um die Kirche? Jetzt erwarten Sie natürlich ein kräftiges Nein. Ich bin da vorsichtig, so glatt und entrüstet Nein zu rufen. Es ist ja doch ein Körnchen Wahrheit darin. Es geht uns auch um die Kirche. Wer soll denn den Glauben in Zukunft bekennen und feiern, wenn es uns völlig egal wäre, ob die Menschen nicht nur zum Glauben, sondern auch zur Kirche finden? Und doch wäre das allein zu kurz gegriffen. Es geht nicht um die Kirche um der Kirche willen. Die Kirche ist etwas Kostbares, als Gottes Volk, als Leib Christi, sogar als Braut Christi in der Bibel gelobt. Und doch geht es in der Mission nicht um die Rettung und das Wachstum der Kirche an sich. In der weltweiten Christenheit hat sich eine Überzeugung ziemlich durchgesetzt, die im Wesentlichen auf der Weltmissionskonferenz von Willingen 1952 entstanden ist. Diese Überzeugung hat man in einen Begriff in lateinischer Sprache gegossen: Missio Dei, Gottes Mission. Gottes Sendung, the mission of God. Damit wollte man noch einmal ganz neu ansetzen, auch gegenüber der schlichten Definition von Mission, die ich Ihnen eben vorgetragen habe: Menschen überzeugen und gewinnen. Mission ist, so heißt es seither, Gottes Mission. Und das erinnert an Aussagen, die wir auch in der Bibel finden. Da heißt es zum Beispiel, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott sendet seinen Sohn. Weiter, bald feiern wir Pfingsten und Pfingsten erinnert uns daran, dass der Vater und der Sohn den Heiligen Geist senden. Auch der Heilige Geist hat eine Mission. Und dann erst heißt es, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt sind wir, die Jüngerinnen und Jünger des Herrn, die Gemeinde Gottes auch gesandt. Wir sind hineingestellt in die große Sendung Jesu. Wir haben Anteil an der Mission Gottes, der Missio Dei. Nun noch einmal, es ist nicht mein Auftrag, Ihnen darüber eine Vorlesung zu halten, aber wiederum drei wichtige Aspekte, die sich aus der Missio Dei, der Gottesmission, für uns ergeben. Was Mission ist, können wir also an Jesus und an seinem Dienst ablesen. Und damit kann man manches Vorurteil gegenüber Mission entkräften und manchen Missbrauch von Mission meiden. Was Mission ist, können wir an Jesus ablesen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, schreibt Paulus an die Galater. In der lateinischen Übersetzung heißt es Deus misit, misit wie Mission. Jesus ist fleischgewordene Mission, in einem Stall geboren, tief hinein in die jüdische Kultur, tief verbunden mit der Lebenswelt der Menschen, deren Teil er wurde. Mission ist kein Überfallkommando. Wer in Gottes Mission unterwegs ist, wird Teil der Lebenswelt, in die er hineingestellt wurde. In Greifswald haben die 4, 5 jungen Leute, die Gemeindearbeit in einem sehr schwierigen Plattenbauviertel begonnen haben, gewusst, wir werden jetzt dort leben. Wir werden mit denen, die immer schon da waren, das Leben teilen. Und nur das gibt uns das Recht, auch von unserem Glauben zu sprechen. Jesus ist fleischgewordene Mission. Sein ganzer Dienst geschieht aus Erbarmen. Er verteilt keine Traktate, er dient. Er heilt, er tröstet, er lehrt, er stiftet Gemeinschaft, er feiert. Ja, und er predigt. Okay, er predigt, er ruft Menschen in die Nachfolge. Er verändert, vergibt und befreit. Jesus schreibt kein kluges Buch zu Ihrer Frage, Martin Gröschel, kein Buch. Aber er sammelt ein paar Leute um sich, die ein lebendiges Zeugnis von Gottes treuer Liebe sind. All das ist seine Mission. Die Heilung der Blinden, Gehörlosen und Gelähmten ist seine Mission ebenso wie das ernste Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen, der Streit mit der religiösen Elite und der Besuch beim Zöllner Zachäus. Mission ist nicht nur Predigen und zum Glauben rufen. Mission umfasst alles, was nötig ist, alles, was fehlt, alles, was nach Hilfe ruft. Und in alledem, dem Heilen, Sorgen und Lehren, ist Mission immer eines: die Einladung, Vertrauen zu fassen zum himmlischen Vater, den wir anrufen dürfen, unser Vater, der du bist im Himmel. Jesus ist Fleisch gewordene Mission. Wir lernen also, dass jeglicher Dienst am Nächsten Mission ist, aber auch, dass jeglicher Dienst am Nächsten verknüpft ist mit der Einladung zum Glauben. Jesus ist in einem weiteren Sinne Gottes Fleisch gewordene Mission. Jesus ruft, lädt ein und mahnt. Und so ringt er eines Tages um einen reichen jungen Mann, der sich ihm am Ende verweigert. Jesus ringt, aber er zwingt nicht. Er lässt ihn am Ende traurig gehen. Jesus erträgt und erleidet das Nein, so wie er sich über das Ja freut. Aber seine Mission, so dringend sie ist, ist niemals zwingend. Sie ist dringend, weil jeder Mensch das Recht bekommt, zu wissen, dass sein Leben bei Gott aus purer Gnade bejaht und angenommen ist. Sie ist dringend, weil niemand mehr versuchen muss, sich aus guten Werken zu rechtfertigen. Aber sie ist niemals zwingend. Mission, die manipuliert, falsche Versprechungen macht oder Druck ausübt, ist alles aber nicht Jesu Mission. Was Mission ist, sehen wir an Jesus. Und dann ist Mission zweitens ein Kind der Freude und nicht ein Gehorsam gegen einen Befehl. Wir reden zuweilen vom Missionsbefehl, der ganz am Ende des Matthäusevangeliums steht: Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Hat sein Recht, aber ein Befehl ist selten ein Grund zur Freude. Ich möchte etwas anders ansetzen und an den ehemaligen südindischen Bischof und späteren englischen Missionstheologen Leslie Newbegin erinnern. Newbegin wehrte sich gegen die Vorstellung eines puren Missionsbefehls. Diese Redeweise, so schreibt er, mache Mission eher zu einer Last, auch das noch, als zu einer Freude. Ganz anders sei es am Anfang gewesen, und diesen einen Satz von New Begin möchte ich Ihnen hervorheben. Mission beginnt mit einer übersprudelnden Freude. Die Botschaft, dass der abgelehnte und gekreuzigte Jesus lebt, kann gar nicht zurückgehalten werden. Sie muss weitererzählt werden. Wer könnte darüber schweigen? Und warum sollten wir darüber schweigen? Gibt es Besseres zu wissen und zu erfahren, als dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat? Besseres, als dass es Vergebung und neue Anfänge gibt? Besseres als die Hoffnung auf Versöhnung und Erneuerung, besseres als das Wissen, dass der Tod bezwungen ist, besseres als zu wissen, unser äußerer Mensch verfällt, aber unser innerer Mensch wird erneuert durch Christus. Ich musste bei Ihrer Andacht an einen Film denken, den vielleicht der ein oder andere kennt, Captain Fantastic, über eine Familie, die so ein bisschen wild draußen in der Wildnis alternativ lebt und dann stirbt die Mutter. Und die Botschaft des Filmes ist, nett erzählt, aber im Ergebnis zynisch. Der Wunsch der Mutter ist es, verbrannt und im Klo heruntergespült zu werden. Ist das die Perspektive auf unser Ende? Oder wissen wir durch Christus, es gibt Hoffnung, nicht nur für diese Welt, sondern auch für mich und für die Lieben, mit denen ich verbunden bin. Christus hat den Tod bezwungen. Es gibt ewiges Leben. Und wir müssen nichts an Werken leisten, um es zu bekommen. Dritte Anmerkung, Schlusskurve bald. Mission ist nicht zuerst eine Veranstaltung, sondern zuerst eine Haltung. Natürlich mag es sinnvoll sein, da würde ich gar nicht streiten, pro Christ anzubieten, einen Glaubenskurs unbedingt. Aber Mission ist nicht zuerst eine solche Veranstaltung. Wenn wir den Spuren Jesu folgen, ist Mission zuerst eine Haltung. Dann fragen wir, zu welchem Dienst sendet uns der Herr hier und jetzt? Mission ist eine geistliche Haltung. Und ich kann das nur mit wenigen Strichen skizzieren. Finden wir uns bei Jesus ein und folgen seiner Mission, dann werden wir auch hier zuerst auf ihn hören. Wir werden fragen, wofür er uns braucht und einsetzen will. Wir sind ja überzeugt, dass Gott uns sendet und unser Dienst gebraucht wird. Wir werden aber wach fragen, wo unser Dienst in seinem Auftrag gerade nötig ist. In einer ganz normalen, durchschnittlichen anglikanischen Kirchengemeinde in Nordengland sind die Christen mit ihrem Pfarrer stillbetend, also nicht mit Fanfaren und so, sondern stillbetend, durch ihren Gemeindebezirk gegangen. Und sie haben alles, was sie da sahen, die Menschen, die Wohnungen, die Geschäfte, die Spielplätze, mit einer Frage betrachtet. Wo will Gott uns versöhnend, heilend, erneuernd und einladend am Werk sehen? Wer braucht unser Wort und unsere Tat? Wie können wir lernen und üben, über unseren Glauben hier so zu sprechen, dass es für die Menschen zugänglich ist, verständlich und relevant ist? Und diese geistliche Haltung ist nicht ein zusätzliches, ein auch das noch. Es ist immer wieder neu die Entscheidung, als Gemeinde Jesu Spuren zu folgen. Es ist eine Haltung, uns auf Beziehungen zu denen einzulassen, für die das Evangelium bislang unzugänglich oder uninteressant war. Und diese Menschen sind nicht Missionsobjekte. Sie sind die Menschen, die Gott fehlen, auch wenn sie selbst mit guten Gründen sagen, dass ihnen nichts fehle. Es ist eine Haltung, die Jesus folgt in der Bereitschaft, das mit anderen zusammen zu tun, was jetzt nötig ist. Und unsere Mission kann dann der Dienst an Flüchtlingen ebenso gut sein, wie das Instandsetzen eines maroden Spielplatzes, der Besuch bei Kranken und Sterbenden, ebenso wie Pro Christ oder ein Glaubenskurs, der Aufbau einer Jugendkirche, ebenso wie all das, was Sie an Mikroabenteuern probiert haben. Es wird alles geboren aus dieser Haltung. Jesaja, hier bin ich, Herr, sende mich. Nicht ein auch das noch, sondern Erfüllung und Freude. Und das alles soll nicht unser Gutmenschentum beleuchten, sondern tätiger Lobpreis Gottes sein, der unaufhörlich auf der Suche nach seinen Menschenkindern ist. Das bedeutet übrigens, Jesus ist nicht nur ein leuchtendes Vorbild unserer Mission. Der Auferstandene wirkt heute. Er ist nicht in den Ruhestand versetzt worden. Er ist unsichtbar, aber unermüdlich in der Welt unterwegs. Und manchmal sehen wir seine Spuren. Und manchmal lässt er uns dabei sein und mittun. Manchmal fragen wir auch nur, warum er scheinbar gerade nicht da ist. Aber immer gilt, Gottes Mission ist größer als unsere Mission. Das ist wesentlich, damit wir uns nicht für zu wichtig halten und damit wir uns nicht hoffnungslos überfordern und meinen, wenn wir es nicht machen, geht alles den Bach runter. Wie gut, dass wir das so nicht sagen müssen. Wir sind nur das Begleitpersonal von Gottes Mission und das genügt voll auf. Ein paar Fragen zum Schluss. Wie könnte es gehen? Vorsichtige Hinweise zur Mission unserer Kirche. Ich habe zu Beginn versucht, das Mühsame zum Ausdruck zu bringen, das im Titel unseres Treffens mitschwingt. Auch das noch. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass ich die Erschöpfung wahrnehme und nicht mit der Botschaft komme, es reicht alles nicht, was Sie hier machen. In einem zweiten Schritt habe ich ein paar sehr menschliche Gründe genannt, warum wir über Mission trotzdem nachdenken. Weil wir zum Beispiel durch kleine Aufbrüche selbst belebt werden und weil ohne Mission niemand glauben lernt, heute schon gar nicht. Eben im dritten Abschnitt habe ich versucht zu erläutern, dass Mission zuerst Gottes Mission ist. Er sendet den Sohn, Vater und Sohn senden den Geist. Gott verschenkt sich an die Welt und ihre Menschen. Und uns bezieht er ein in seinen umfassenden Dienst, dessen Herzstück die Bitte an verlorene Söhne und Töchter ist, wieder zum Vater heimzukehren. Und jetzt zum Schluss möchte ich es etwas konkreter machen. Ich tue das mit kurzen Fragen, die Sie vielleicht heute oder dann in Ihrem Ältestenkreis und mit Ihrer Gemeinde zusammen durchdenken können. Erste Frage. Wenn Sie spüren, dass eigentlich jetzt schon alles zu viel ist, dann möchte ich Sie fragen, ob Sie schon einmal miteinander die Frage bedacht haben, was Sie auch lassen können. Lassen im Sinne von beenden, vereinfachen, gar nicht erst anfangen, reduzieren. Es gibt eine spannende Frage, die mein Team in Greifswald immer fürchtet. Sie kommt einmal im Jahr und sie heißt, was würden wir heute nicht noch einmal beginnen, wenn wir es nicht schon begonnen hätten? In der Weinstockrede spricht Jesus vom Beschneiden des Weinstocks, um nur die besten Reben zu behalten, die die Frucht versprechen. Was also hatte bei uns seine gute Zeit, darf jetzt aber in Frieden abdanken. Wir sind in der Kirche ziemlich gut darin, Neues anzufangen. Wir sind weit weniger gut darin, manches auch zu lassen. Zweite Frage. Könnte es sein, dass Sie manchmal und wir manchmal einfach zu geschäftig sind, sodass wir gar nicht dazu kommen, uns über das Evangelium zu freuen, ohne gleich etwas tun zu müssen? Also einfach nur das Evangelium zu feiern, Gott Loblieder zu singen, nichts anderes zu tun, als hinzuschauen, wie wunderbar das Evangelium ist. Braucht es also in der Gemeinde gar nicht zuerst neue missionarische Aktivitäten, sondern Stille und Feier, Hören und Betrachten? Dritte Frage. Wenn es gar nicht um neue Veranstaltungen geht, dann wäre es vielleicht hilfreich, alles in der Gemeinde einmal auf den Prüfstand zu stellen, was es schon gibt. Ob es geeignet ist, Menschen den Zugang zum Evangelium zu öffnen. Alles, was wir schon tun, nicht ein auch das noch. Ist das, was wir tun, zugänglich? Ist es freundlich? Ist es gut gemacht? Ist es offen für unerwartete Gäste? Wären Sie uns willkommen? Fänden Sie sich zurecht? Hörten und erlebten Sie etwas, das ihnen eine Tür öffnen könnte zur Welt des Glaubens. Wie sieht unser Gemeindeleben unter diesen Fragestellungen aus? Unser Gottesdienst, unser Büro, unsere Gruppen, unsere Feste. Andersherum gefragt, wie müssten wir das, was wir schon tun, verändern, damit es auch eine missionarische Dimension bekommt? Unsere Kasualien, also Taufen, Trauungen, Beerdigungen, unsere Gottesdienste, unsere Konfirmandenarbeit. Vierte Frage. Wie viel Energie investieren wir nach innen für die, die immer schon kommen? Und wie viel investieren wir in die Suche nach denen, die nicht mehr kommen oder noch nie kamen? Und wie gut sind wir an unserem Ort vernetzt, auch mit Menschen, die nicht kirchlich sind? Braucht es da eine Korrektur? Fünfte Frage. Wenn wir weiterhin tun, was wir tun, wer wird dann nach menschlichem Ermessen nie in Kontakt mit uns, unserem Dienst und Zeugnis kommen? Ich sprach ja von der besonderen Not, dass wir die jüngere Generation, die Kinder und ihre Eltern nicht erreichen. Offenbar lassen sich aber, noch eine englische Erfahrung, auch eine deutsche inzwischen, Eltern und Kinder durch so etwas wie Messy Churches, zu Deutsch Kirche Kunterbund, durchaus erreichen. Gemeinden laden ein, vielleicht erst nur vierteljährlich, dann monatlich. Und das Besondere besteht darin, dass nicht wie sonst so oft die Kinder ihr Programm haben und die Erwachsenen unter sich bleiben. Vielmehr erleben die Familien, und ich sage es ganz deutlich, alle Arten von Familien, eine gute Zeit miteinander. Nach einem freundlichen Willkommen, vielleicht mit einem Getränk, entdecken Große und Kleine zusammen eine biblische Geschichte. Kreativ, sportlich, erlebnispädagogisch. Es gibt einen kurzen Gottesdienst mit Liedern einer Geschichte, Gebet und Segen. Und dann wird ausführlich zusammen gegessen. Essen ist total wichtig. In England gibt es inzwischen mehrere tausend Messy Churches. Es ist offenbar ein guter Zeitpunkt, noch einmal neu mit Familien anzufangen. Sechste Frage. Wäre manches, was wir gerne täten, leichter, wenn wir nicht länger meinten, wir müssen es alleine tun? Welche Partner gäbe es denn, mit denen wir uns zusammentun, um zum Beispiel einen Glaubenskurs anzubieten? Ich bin nach einer Umfrage, die wir gerade in diesem Jahr gemacht haben, weiter davon überzeugt, dass Kurse zum Glauben eine sehr gute elementare Chance bieten, den christlichen Glauben zu erkunden. Aber sie sind aufwendig. Kurse zum Glauben, auch das noch. Vielleicht geht es besser und mit mehr Teilnehmern auch attraktiver, einen Kurs in der Region anzubieten, zu kooperieren oder sich abzuwechseln. Siebte und letzte Frage. Was brauchen die Christen in unseren Gemeinden, um in ihrer Lebenswelt Zeugen des Glaubens zu sein? Nicht aufdringlich, sondern höflich. In wacher Aufmerksamkeit, wo und wie ein Zeugnis sinnvoll ist, wo und wie ich von meinem Glauben rede, wo und wie ich jemandem sage, dass ich für ihn bete oder wo und wie ich jemanden zu einer Veranstaltung einlade, wo und wie ich jemanden aus Glauben tröste. Das können Gemeindeglieder nicht einfach so von selbst. Wie erzähle ich meine Geschichte als Geschichte mit Gott? Wie spüre ich, ob es passt oder verfehlt wäre? Und meine Frage ist, wo in der Gemeinde lernen wir so etwas, sprechen wir über diese Dinge? Ich habe eine gute Nachricht, ich bin am Ende. Der Titel unseres heutigen Kirchvorstehertages hat mich sehr ins Nachdenken gebracht und meine ganze Vorbereitung geleitet. Ich hoffe, Sie spüren jetzt nicht noch mehr Last auf der Schulter. Ich habe mehr über das Warum als über das Wie von Mission gesprochen. Ich wollte nicht aufzählen, was man noch alles tun kann, vielleicht außer Kirche Kunterbund, sondern fragen, wie uns Gottes Mission Mut machen und auf den Weg bringen kann. Ich bin an dieser Stelle allerdings auch leidenschaftlich. Ich wäre nicht hier. Ich wäre nie Pfarrer und Theologe geworden. Hätte wohl nie begriffen, was es bedeutet, aus der großzügigen und treuen Gnade Gottes zu leben, wenn es nicht in meiner Heimatstadt Bielefeld, die heute Nachmittag Leipzig besiegt, Christen gegeben hätte, denen der völlig unkirchliche Kumpel wichtig war, so wichtig, dass sie all ihren Mut zusammennahmen, ihn beharrlich einluden und ihm vom Glauben an Jesus erzählten. Das waren die Missionare, die mich gewonnen haben. Vielen Dank.